Hey, liebe Leute, willkommen zurück hier bei Schau mal. Ich feiere da mein Comeback nach einem familiären Verlust, da meine Mutter leider verstorben ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich hier wieder guter Dinge am Mikrofon mit dem Moski zusammen. Hey, Moski,
Ciao, Tommy.
hörst du? Zack.
Jack, schön, bist du wieder
Yo.
da?
Yes, das ist doch schön. Sind wir da auch wieder mal? Ich traue der Gesellschaft hier bei Schau mal, es ist vollpackt. Wir haben einige Themen im Serien- und Filmformat für euch vorbereitet. Ja, dies und das schauen. Im Kino und auch im Heimbereich auf Streaming. Und ja, ich glaube, Moski, wir legen los,
Wir
oder?
legen los. Wir haben ja unser Weihnachtsessen schon gehabt. Die uns folgen auf Instagram oder so, die haben das gesehen, dass wir zusammen im ehrwürdigen Kapitol in Bern waren, im ehemaligen, ja, fast schönsten Kino, würde ich sagen. Auch das mit der grössten Leinwand, denzumal, wo es eben ja leider nicht mehr gibt. Und dort ist jetzt das
Das
Restaurant drin.
stimmt.
Dort sind wir gegangen. Unser Weihnachtsessen quasi machen. Und ja, jetzt haben wir wieder ein paar Sachen im Gepäck, die wir da erzählen. Und wir machen wieder so ein Ping-Pong,
Genau.
hey, weil wir haben nicht die gleichen Sachen gesehen, Tommy und ich. Und darum tun wir uns da ein bisschen abwechseln, ein bisschen hin und her. Und ein bisschen etwas empfehlen. Oder euch natürlich, die da zuhören. Und ja, legen wir los, oder?
Let's go. Ich glaube, du hast ja da gerade etwas im Anschlag, wo relativ neu gestreamt wird auf Disney Plus. Hä?
Ja, richtig, da kann ich noch gar nicht so viel darüber erzählen. Ich habe erst zwei Folgen gesehen von dieser Serie. Und ich rede hier von Star Wars Skeleton Crew. Und ja, ich als Star Wars Fan ist ja klar, dass ich das anfangen schaue. Und eben, wie gesagt, es hat erst gestartet. Ich habe angefangen, zwei Folgen gesehen jetzt heute. Und es ist nicht so ein typisches Star Wars. Es ist so ein bisschen für mich ein bisschen eine Mischung zwischen Star Wars und. Nein, jetzt kommt mir gerade der Name nicht in den Sinn, das gibt es ja gar nicht. Weißt du, die Horrorserie auf Netflix mit den Kindern?
Du meinst ein
Stranger
bisschen
Things?
Stranger
Ja,
Things,
genau.
ja,
Jetzt habe ich gerade das
okay,
Blackout gehabt, das gibt es nicht.
alles
Genau, und das
easy.
fällt, ja, es ist ein bisschen so, oder? Weil wir sind hier mit verschiedenen Kindern unterwegs, vier Stück, so fängt es an, wo da irgendwo auf einem Planet in die Schule gehen und dann finden sie da so ein altes Raumschiff und ja, dann geht das Abenteuer los mit denen. Und darum erinnert es, ist das eine Mischung zwischen Star Wars und eben Stranger Things, wo eben auch die paar Kinder dort unterwegs sind. Es hat so ein bisschen gleiche Vibes. Aber wie es jetzt natürlich alles weitergeht, das weiß ich nicht. Eben, wie gesagt, zwei Folgen von gesehen, aber es fängt gut an. Bei Star Wars weiß man ja letztlich nicht so recht, ob man dem kann trauen und das kann schauen kann oder eben nicht. Aber es fängt gut an und da schon sie lesen an Kritiken, kommt das nicht so schlecht weg. Könnt euch also getrauen, wenn ihr das vielleicht noch nicht gemacht habt. Und das ist auch nicht, finde ich, jetzt irgendwie eine Kinderserie oder so. Das finde ich nicht.
Kindertauglich, glaube ich, schon,
Es
oder? Kann man so sagen.
Ja,
Gut, es passt ja schon eher so in das
aber sie
so ein bisschen
kämpfen
für
dann
das Kind
gleich.
zweckgeschnitten.
Sie kämpfen dann gleich wohl auch. Und vor allem gerade am Anfang kommt so eine Kampfszene. Und also es ist nicht,
Ja.
ja, vielleicht kindertauglicher, weil es ein Kind dabei hat, aber jetzt mit allzu jung würde ich jetzt das auch nicht
Nicht
unbedingt
einsteigen.
schauen, genau.
Ja, okay.
Ja, eben. Also halt das kurz. Wir machen sicher noch Schlussreview, wenn wir den alles gesehen
Yes.
so gebe ich dir gleich
Und,
rum, du hast auch Serie gesehen.
ja, genau, nämlich eine neue auf Netflix, die habe ich schon durchgeschaut und es geht nämlich um Black Dwarfs. Und Ja, Black Dwarfs ist recht da in aller Munde. Also es wird da recht promotet von Netflix, vor allem weil eine sehr bekannte Schauspielerin die Hauptrolle hat übernommen, nämlich Keira Knightley, wo man ja aus vielen Hollywood-Filmen kennt, namentlich sicher auch Pirates of the Caribbean als das grösste Pendant dazu. Und ja, Black Dwarfs ist eigentlich auch gelobt worden in der Kritik. Und ich habe mir jetzt das mal angeschaut. Das ist so Geheimagent, Action, Drama, Thriller ein bisschen auch noch. Hat sogar leichte Spuren von Comedy drin. Und die Entwicklung ist schon von Joe Barton in dem Sinn. Und neben der Keira Knightley spielt auch der Ben Whishaw mit und Sarah Lancashire in Nebenrollen. Und bei Black Dwarfs ist es so, dass eigentlich Keira Knightley so eine kleine Spionin, Hashtag Auftragskillerin auf eine Art verkörpert und eigentlich ein normales Familienleben führt, nebendran, namentlich mit einem Politiker, gespielt vom Andrew Buchan. Und sie ist eigentlich so ein bisschen undercover, lebt das Familienleben eigentlich gegen aussen, normal. Ich will da noch nicht zu viel verraten, aber es ist dann auch so ein Spannungsfeld eben zwischen der Black Dwarf-Vereinigung, wo sie dazugehört, eben so ein bisschen Spionin, Killerin, Agent-mäßig unterwegs ist. Und eben mit ihrem besten Freund, Sam, gespielt von Ben Whishaw, wo wirklich so ein Upcoming-Schauspieler ist, eigentlich auch schon ein bisschen älter in dem Sinn, aber durchaus seine Qualitäten hat du. Das Besondere dort ist auch noch seine Homosexualität, wo im Film auch sehr stark dargelegt wird. Also er ist auch ein sehr Auftragsmörder. Und es ist recht spannend. Also er dort als Mörder einerseits, wo skrupellos, zum Teil fast skrupellos, gleich nach die Pointe mit der Homosexualität, die reinfließt, wo er Beziehungen pflegt. Und ich habe das spannend gefunden, die Spannungsfelder zwischen Family-Leben, ja, und dieser Beziehungsgeschichte. Also. Und das zeichnet die Serie für mich so ein bisschen aus. Es ist so ein bisschen vielseitig. Und vor allem zu erwähnen ist hier vielleicht noch gerade angefügt, dass Keira Knightley, ich weiß nicht, wie nimmst du sie auch wahr in ihren Rollen, oder? Sie ist doch eher ein eine Schauspielerin, vielleicht, die jetzt nicht so viel Emotionen zeigt, meistens, oder wie? Nimmst du Keira Knightley so in den Rollen?
Nein, also jetzt so von den Emotionen her, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber mehr so ein bisschen Everybody's Darling ist sie ja ein bisschen, oder? Und darum bin ich schon ein bisschen erstaunt, hat sie jetzt da so ein bisschen eine Action-Rolle. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt zu ihr passt oder wie man sie da drinnen aufnimmt,
Also,
so, ja.
Und das ist eben erstaunlich. Eigentlich passt es relativ gut, weil sie, glaube ich, dort auch das Spannungsfeld recht gut schafft. Und ich finde eben auch schauspielerisch vor allem, hat sie hier viel mehr Qualitäten können zeigen, mir dünkt. Also, weil ich sie eher ein bisschen zurückhaltend finde, wie du sagst, ein bisschen Everybody's Darling, und es drückt sie vielleicht manchmal so ein bisschen ein Rollenbild rein. Und für mich ist sie dort schon ein bisschen ausgebrochen, weil sie manchmal so ein bisschen andere Seiten, mehrere Facetten kann zeigen, auch schauspielerisch. Und ich finde das auch einen sehr interessanten Aspekt, oder? Also jetzt bei ihr ist das wirklich zum Tragen gekommen. Eben einerseits ein bisschen das Caring Mom zu ihren Kindern, dann eben die Agentin, die eben dann aber auch Zwiespalt aufkommen, ist das das Richtige, oder? Und so. Und ihre Serie ist dann auch so mit politischen Verstrickungen ein bisschen weit, und auch Gangster, die reinkommen. Und dann ist noch funny, weil noch Gen Z wird einfach auch noch so wie reingenommen. Also unter diesen Auftragsmördern hat es dann so Frauen auch drin, die zu Gen Z gehören. Und das finde ich dann noch spannend, weil es auch noch ein Clash von den Generationen leicht angeteasert wird und eben auch noch die homosexuelle Komponente drin spielt. Also es ist auch progressiv, finde ich, die Serie einerseits. in den Beziehungen, die man lebt, untereinander. Also, alles in allem relativ stimmig. Und dann muss ich fast schon bei der Wertung zwischen 3,5 und 4 Sternen bin ich sogar, weil ich denke, es schaut sich wirklich auch gut. Also insgesamt, du hast ja bereits schon eine zweite Staffel von Black Dwarfs angekündigt. Also kann ich schon vorwegnehmen, dass das Ende ist offen. Also nicht gerade ein riesen Cliffhanger, aber doch, ich denke, es hat sie grundsätzlich sogar verdient. Ja, so als Verdikt.
Ja, klingt nicht schlecht, oder?
Yes.
Yes.
Gut. Hey, jetzt hast du eine Pipeline.
Jetzt habe ich eine in der Pipeline. Und zwar Industry. Das ist eigentlich schon eine ältere Serie auf Sky, respektive bei ja, Sky Show kann man hier bei uns schauen. HBO-Produktion. Und ich habe jetzt die angefangen zu schauen, weil jetzt die dritte Staffel ist rausgekommen. Und ich habe noch nichts gesehen und habe jetzt eigentlich alles durchgeschaut, von der ersten bis zur dritten Staffel. Und es geht da darum, dass man eigentlich ein Team mitverfolgt, das so im Finanzindustrie eben drin ist. Die sind alle bei der Bank und sie da am Aktien traden. Und in England spielt das. Und mir verfolgt eigentlich das ganze Team mit durch die ganzen drei Staffeln durch. Und ja, es ist so ein typisch, oder? In dieser Bankenwelt innen. Das ist zum Teil sehr hektisch, wenn sie da ihre Aktien traden. Und das ist schon so ein bisschen über die. Ja, weil ich vor allem alle drei Staffeln habe durchgeschaut, ist es immer so ein bisschen das Gleiche, oder, wo halt das immer wieder so ein bisschen vorkommt. Oder? Und das ist, ja gut, wenn man sonst eigentlich hat Pause immer zwischen ihnen gehabt, von Staffel zu Staffel, wäre das vielleicht weniger aufgefallen, aber so ist es immer ein bisschen das Gleiche gewesen. Es hat viel so halt auch so ein bisschen mit waghalsigen Trades zu tun, wo so ein bisschen mehr Glück dabei ist. Oder eben der auch nicht, wo sie eben dann ihre Gewinne können realisieren oder eben nicht. Und dann sind sie dann ein bisschen im Scheiß, wenn ich das so darf sagen. Und dann müssen sie sich dort wieder ein bisschen rausreiten. Und das ist immer so ein bisschen das Auf und Ab, wo da nebst dem, dass sie noch so ein bisschen Drogen und Sex konsumieren, wo man auch immer so ein bisschen, wieder ein bisschen mitbekommt, ist es immer so ein bisschen das Gleiche. Jetzt die letzte Staffel, also Schauspieler und Schauspielerinnen kennt man eigentlich nicht so. Vielleicht erwähnenswert ist noch Marissa Abella, wo jetzt gibt die Amy Winehouse hat gespielt im Back to Black. Das kennt man vielleicht noch. Aber jetzt in der letzten Staffel, in der dritten, ist der Keith Harrington mit im Cast gewesen, wo wir alle kennen als Jon Snow aus Game of Thrones. Und wo jetzt auch noch eben mit dabei war und ja, in der dritten Staffel eine wichtige Rolle hat gespielt und das hat nochmal so ein bisschen doch ein bisschen Pfeffer in die ganze Serie reingegeben. Und alles in allem, also ja, kann man das gut schauen. Bei 3,5 Sternen jetzt rausgekommen. Es hat jeweils 8 Episoden pro Staffel und eine vierte ist eigentlich jetzt angekündigt, dass es dann noch sollte weitergehen. Yes, genau. Ja. Hast du da schon mal etwas gesehen oder gehört?
Gehört, ich habe mal Trailers gesehen von dieser Serie und so und gehört auch, aber ich habe mir wirklich dort noch nichts angeschaut. Also, aber wie du sagst, das mit dem tricky Trading-Zeug und so, dass das dort so recht für viel Fallstricken kann sorgen kann, das, ja, aber mehr habe ich mich näher nicht mehr damit beschäftigt, genau, mit der Industrie. Aber ja, das Cast ist sicher Ja, renommiert, also zum Teil. Natürlich mittlerweile kann man auch sagen, oder
Ja,
viele von
klar, haben
denen
sich
ja
die ein bisschen
Fuß
etabliert.
fasst. Ja,
Genau,
genau.
aber das ist auch immer gut, oder? In der Serie kann man manchmal so, ja, die Jungschauspieler und Schauspielerinnen kommen sie dann ein bisschen auf, oder? Und die kommen dann auch
Genau.
mehrere oder bessere Rollen oder bekanntere Rollen so über, wo sie ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen, aber das ist auch gut, oder? Aber, und es ist auch viel,
Ja.
also auch der vielen auch heute bekannten Schauspieler und Schauspielerinnen so gegangen, oder? Das sind mal wieder so riesig irgendwie der George Clooney, oder? Oder mal in der Ärzte-Serie so
Absolut.
mitgespielt, genau.
Das stimmt. Du. Ja, heute ist auch die Chance natürlich als Sprungbrett von Streamingdiensten zu den größeren Rollen oder auch umgekehrt. Das kennt man aber auch, wie wir es jetzt vorher haben gehört. Also, es ist so ein Wechselbad sicher zwischen den Streamingdiensten und den Kinoproduktionen. Und ja, klingt
Ja, wie
gut.
sieht das aus bei deiner
Hey.
nächsten Serie, Tommy?
Ja, das ist es so. Die ist neu auf Amazon Prime. Es ist die Serie Alex Cross. Die basiert auf Romanen. Und der Alex Cross ist namentlich Detective, also psychologischer Detective, der sehr viel mit dem arbeitet und Verhör und relativ gewieft ist. Es hat schon mal bereits einen alten Film gegeben, Alex Cross-Film. Und der ist aber nicht sehr gut angekommen. Er ist namentlich relativ stark verrissen worden. Also, es ist dann noch mit dem Tyler Perry in der Hauptrolle gewesen, vom Alex Cross. Und ja, ich glaube, der Rob Cohn, der dort Regie geführt hat, hat, glaube ich, der Roman, wo eigentlich, glaube ich, relativ viel Holz dran ist, vor allem eben, weil der Alex Cross Black Detective ist. Also, es geht stark auch um zum Teil ein bisschen POC-Sachen, Themen. Und das hat man, glaube ich, jetzt in dieser neuen Serie Cross, also sie heisst einfach Cross, gut aufgegriffen. Also was ist es? Es ist so Crime, Drama, Thriller, kann man sagen, so dort verfrachtet, mit kleinen Action-Anteilen natürlich, auf 8 Episoden aufgedröselt. Und es ist cool, weil es eben einerseits, wie ich es schon erwähnt habe, aber vielschichtig auch ein bisschen Fahrt. Also einerseits von den Protagonisten. Und als Alex Cross haben wir dort den Aldis Hodge in der Nebenrolle. Als anderer schwarzer Detective ist der Isaiah Mustafa, den man auch schon in anderen Rollen hat gesehen. Und dann namentlich gibt es noch andere Special Agent und kleinere Nebenrollen, die absolut auch ihre Berechtigung haben. Und ja, Alex Cross, was kann man dort erwarten? Ich denke, er ist zum Teil düster, eben mit so Ermittlungsarbeit. Es ist ein Mörder, der sein Unwesen treibt, wo der Alex Cross herausfinden muss, was der genau dahinter steckt, weil er so gewisse Morde begeht, die dann im Kontext stehen mit anderen Serienmörder. Und es ist so fast wie ein kleines Rätsel, das ihm aufgegeben wird und er dort die Ermittlung verfolgt. Und eben parallel noch seine Familiengeschichte. Er leidet dann selber unter einem Verlust, auch familiär. Also namentlich seine Frau, das kann man hier schon ein bisschen sagen, weil es ganz am Anfang kommt von der Serie. Und dann wirkt er auch so mit viel Problemen verfrachtet, was eben seine Familie angeht oder seine Vergangenheit. Oder und dann in diesem Wechselbad mit der Familie, mit den Ermittlungen als Detective und eben dieser Komponente von People of Color, finde ich es relativ gelungen. Es hat hier und da sicher so ein paar Plot, nicht gerade Holes, aber so ein bisschen, wo man denkt, okay, warum ist jetzt das so? Und aber insgesamt, kameratechnisch vor allem, finde ich sehr stabil, auch schauspielerisch stabil produziert. Und ich könnte jetzt dort von 5, sicher bei 3,5 ist man gut dabei. Kann man durchaus schauen, weil es nur eben 8 Folgen, eine Stunde. Wer so Crime-Detective-Sachen cool findet und jetzt dort noch nicht übersättigt ist, ist es durchaus stabil produziert und kann das eigentlich grundsätzlich empfehlen. Und eine weitere Staffel hat Prime auch schon bestellt. Ja.
Okay, aber es klingt jetzt so ein bisschen für mich, weißt du, so hat man schon ein paar Mal gesehen, oder? Weißt du, die ganze Geschichte, oder irgendwie
ja.
ein Police Officer und Familienproblem und jetzt muss ich, also weißt du, das macht es so ein bisschen speziell.
Ich glaube, es ist
lustig
so. Okay. Sie meinen, vor allem, wenn man sich eben gerade mit der Aktualität von Black Community vielleicht auch noch in die Richtung, oder würde ich sagen. Das ist jetzt so etwas, was sie ein bisschen refreshed haben. Oder? Ich weiß nicht, wie sie den Romanen ist, weil ich die zu wenig kenne. Aber es spielt dort sicher auch noch untergelagerte Rolle. Und ich finde, das dreht der Film klar, zwar mehr auch im Hintergrund, aber es schwingt so mit, du Schur, oder? Also, und auf eine moderne Art, nicht so auf eine Oldschool-Art. Also ich finde schon, das berechtigt der Film vielleicht auch halt. Serie, eben, dass das noch ein bisschen unter Drag gelegt wird. Jetzt, wie du sagst, das mit der Familie kennt man, das mit dem Crime kennt man und so. Aber nein, es dreht gleich relativ stabil auf,
sag ich. Ja, gut.
Ja.
Ja, du hast vorhin schon fast eben in deinem Versprecherinnen gesagt, jetzt wechseln wir über zu den Filmen, die wir gesehen haben. Und ich fasse gerade zwei Filme zusammen, weil die Hauptdarstellerin in beiden Filmen die Hauptrolle spielt, und zwar sehr, sehr prägnant. Und ich rede hier von der Dakota Johnson, wo ich einfach gerne sehe. Und ja, nicht wegen 50 Shades of Grey. Nein, ist nicht wegen dem. Nein, meine ich ernst. Ich sehe sie.
Ich
sehe sie sehr gerne. Und sie hat jetzt da in zwei kleineren Filmen gespielt. Der erste ist Am I Okay? Und ja, dort ist sie zusammen, sie spielt Lucy, und ihre beste Freundin ist gespielt von der Sonoya Mizuno. Und ja, die sind einfach dicke miteinander und erzählen alles. Und jetzt hat eben die Lucy, eben gespielt von der Dakota Johnson, so ein bisschen, fühlt sich irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, sie gibt sich so wie auf eine persönliche Reise, weiss nicht so recht, wie sie sich eben so fühlen, fühlt sich ein bisschen hergezogen zu einer Frau, ist sich aber auch nicht sicher, und das kann sie aber wie nicht ihrer besten Freundin erzählen, weil sie eben selber gar nicht weiss, wie sie damit soll umgehen, und das stellt so ein bisschen ihre Freundschaft auf die Probe. Und das erzählt dann eigentlich schon die Geschichte, immer das Wechselbad zwischen ihnen und Lucy, wo eben ihre beste Freundin, die hat selber auch viel um die Ohren und vor allem im Job, wo sie sich damit beschäftigt, und jetzt sehen wir, ob die Freundschaften hat am Schluss oder eben nicht. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Sehr ein gefühlvoller Film. Und das kann Dakota Johnson eigentlich sehr gut. Und hier eigentlich auch.
Du würdest dann sagen, er hat auch so ein bisschen Drama-Anteile drinnen gewisse? Oder ist das schon ein bisschen auch...
Nicht einmal.
Er hat auch ein bisschen viel gut.
Es ist schon ein bisschen viel gut, ja. Es ist eigentlich nicht... Ja, aber wir beobachten...
Nicht allzu schwer.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das eigentlich nicht. Es ist eigentlich so ein bisschen... Ja. Ein herzlicher so, oder? Und mir liegt natürlich schon ein bisschen mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt extrem, ich sage jetzt mal, auf Tränen Drüsen drückt. So. Das dann schon nicht, nein. Also... Kann man gut schauen, und der zweite, also ja, eben kann man in unserer Wertung haben wir 3 Sterne gegeben, ist schaubar, was ich aber überschwenke in den zweiten Film, und das nehme ich schon vorweg, wo ich besser habe gefunden, ist Daddy-O. Und das ist eigentlich wie ein Kammerspiel. Der ganze Film, das heisst also auf sehr kleinem Raum, der Dakota Johnson kommt am Flughafen an und steigt in ein Taxi ein zum Sean Penn. Sagt man Sean oder Sean? Nein, nicht Sean, oder? Das weiss ich nicht, wie man es ausspricht.
Sean Penn,
Sean
kann man
Penn, sagt
glaube
man.
ich, unser Gefühl. Ich
Genau,
sage immer Sean
also
Penn.
zum Sean Penn.
Passt schon.
Er ist der Taxifahrer und nachher geht es einfach die ganzen 100 Minuten, ist man einfach in diesem Taxi drin. Und verfolgt die beiden. Die fangen dann ein Gespräch an und der ganze Dialog, den sie da zusammenführen, geht es um Gesellschaft, es geht aber auch um Beziehungen. Was sie haben, also der Sean Penn, der natürlich deutlich älter ist als Dakota Johnson und das tun sie eigentlich auch so mit der Erfahrung etc. Wird dann auch gespielt, eben so ein bisschen, was kann man aus der Beziehung rausnehmen oder nicht und Sean Penn als Taxifahrer hat natürlich extrem ja so ein bisschen die Menschenkenntnis, oder? Weil ja x Leute immer rumfahren und das zeigt sich dann auch und es ist einfach ja die Ausgangslage oder für den Film klingt das sehr langweilig oder und aber es hat mich einfach gepackt, es ist wirklich sehr gut geschrieben, der ganze Dialog und die Chemie zwischen den beiden ist wahnsinnig gut. Und das merke ich aber sofort, oder wenn ich, ja, da habe ich ja daheim geschaut. Ich könnte überall streamen, auf den verschiedenen Kanälen. Und ja, daheim, öppe noch, hast halt irgendwie das Handy oder irgendwie so, aber das habe ich sofort gemerkt, oder? Das ist bleiben liegen. Und ja, das ist immer sehr, sehr ein gutes Zeichen, oder? Wenn du dran bleibst, eben gerade an diesem Dialog und wirklich sehr gute Dynamiken, die sie da haben in diesem Zusammenspiel. Also wirklich kann ich empfehlen, aber ja, man muss natürlich ein bisschen in diesem Mood sein, oder? Für so einen Film, oder?
Dialog und minimalistische Ausgangslage. Aber ich finde das eben auch gerade recht spannend. Dort habe ich übrigens einen Film noch, der ein bisschen ähnlich oder gesetzt die Ausgangslage hat auf meiner Watchlist. Den werde ich dann nochmal präsentieren. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Geht ein bisschen Drive in My Car. Es ist ein
Sagen wir
japanischer
nichts, nein.
Film, wo eben genau auch eine Schauspielerin und ein Fahrer auch in diesem Auto innen, also auch eben nur ein Dialog stattfindet. Der Film geht sogar 3 Stunden, oder? Und sehr dialogfokussiert, aber sehr ergiebig auch. Sie denken, das hat eben auch eine Chance, weil dort eine Dichte entsteht zwischen den Protagonisten, das, was du sicher jetzt hier erwähnst, oder?
Ja,
Also,
und also, oder dort ist es umso
mit
wichtiger,
Heido.
Was macht die Kamera und was machen auch Schauspieler und Schauspielerinnen, oder? Und das ist ja, das ist hier wieder einfach sehr gut, oder? Da bist du näher dran und da hast du einfach Mimik und Gestik drin, oder? Wo wie mitspielt halt auch zu dem, was sie sagen, oder? Und das ist extrem wichtig, genau bei so Kammerspielen, oder? Und das machen die zwei hier eigentlich wunderbar, also eben Sean Penn und Dakota Johnson wirklich wunderbar. 4 Sterne habe ich jetzt gegeben, mit dem Herz. So Filme gern, wirklich, schaut sich gut, also macht das.
Also Empfehlung hier von Moski geht raus, he, mit Daido und ja, dann schwenke ich gerade ein oder über zu ein einem anderen Genre sogar. Und das ist eine Dokumentation. Netflix habe ich eine geschaut, ich schaue ab und zu noch Docs, ich werde die ab und zu bringen jetzt. Und das ist The Lost Children, heisst sie, ist aus relativ aktuellem Anlass entstanden. Noch nicht lange her, also auf Deutsch heisst sie die verlorenen Kinder. Um es vorwegzunehmen, es hat mich einfach berührt, weil es ist so, dass ein Flugzeug über den Amazonas geflogen ist, nach 4 Kindern und Mutter, ein Pilot und noch einen anderen eingeborenen Stammvertreter aus der Region. Und Ja, das Flugzeug ist abgestürzt im kolumbianischen Amazonas. Und es ist also wirklich eben eine Dokumentation, zum Teil mit reellen Bildern, zum Teil mit Sachen, die man nachgedreht hat oder auch dokumentarisch festgehalten hat. Genau, das Flugzeug stürzt ab in den Amazonas. Und die Mutter kommt ums Leben und die anderen wachsen auch. Das merkt man relativ schnell am Anfang, um hier den Einstieg. Dann sind die Kinder in diesem Amazonas verschollen. Und das Verrückte daran ist, also eben, die Mutter ist auch eine Eingeborene aus Kolumbien. Also, das sind dann auch einem Stamm zugehörend. Und der Vater ist außerhalb in der Stadt und so. Und das ist Kolumbien extrem in den Medien umgegangen, weil natürlich die Kinder verloren waren und dann ist ein Flugzeug und dann ist eine riesige Suchaktion vom Damm gebrochen. Also einerseits militärisch hat man Militär aufgeboten, ist dort über den ganzen Amazonas unendliche Weiten am Abfliegen und das ist sehr eindrücklich. Also einerseits die Landschaft, der Amazonas, der Dschungel, wie sie das zum Teil darstellen. Zuerst am Anfang denkt man so ein bisschen, das ist eine kolumbianische Doku, so gesehen. Oder denkt man so, ja, jetzt weiss ich so ein bisschen, so ein bisschen catchen auf eine komische Art. Aber dann kommt man dort immer wieder mehr rein. Eben, einerseits das Militär mit riesen Maschinen und Sachen, das Zeug absucht und mit Lautsprecher und dann sie sich sogar noch in den Dschungel abseilen und. Und man sieht da sehr viele Aufnahmen. Und wie diesen gestandenen Special Forces Militärmänner das Wasser in den Augen ist. Also, die Kinder am Suchen dort im Amazonas. Und dann kommen die Eingeborenen ins Spiel, oder, die dort auch mithelfen in dieser Suchaktion. Die Kinder suchen und Spuren lesen und auf eine mythologische Art. Also, sie beschwören, sie denken auch ein bisschen Beschwörungen und Geister oder Schamanismus spielt da noch eine Rolle. Und das Spannungsfeld so zwischen der technologischen Seite, die das Militär hat, und dann der Native-Seite, wo die Eingeborenen leben, Leute suchen und im Dschungel klarzukommen. Und mir hat das in den Medien auch gehört, ich wollte das hier vielleicht nicht zu weit bleiben, aber es ist wirklich ganz interessant, weil Kinder sich dort über den Dschungel geschlagen und sie haben immer wieder Anhaltspunkte gehabt, dass die Kinder eventuell noch am Leben können sein. Und wenn man das dann so verfolgt und wenn man den Fall selber jetzt in den Medien noch nicht kennt hat, es ist so erstaunlich, oder? Die Kinder sind aus einer Familie, die eben das kennen, das Dschungelleben. Und wegen dem sind die dann eigentlich so lange am Leben geblieben. Und das zu verfolgen in dieser Doku war am Schluss für mich höchst emotional, gewesen, weil das älteste Mädchen hat ihre Geschwister beschützt, ernährt und ein Baby durchgebracht über mehrere Wochen im Amazonas. Und das tut gut, das ist schön, es ist berührend, wo am Schluss wie das Militär, weil das Militär und die Eingeborenen sehr eine Auseinandersetzung haben, noch aus dieser Drogenkartellgeschichte, die dann auch noch ein bisschen reinkommt, Farkrebellen und so Sachen spielen eine Rolle. Die sind sich ein bisschen Feind, oder? Das Militär und die Eingeborenen. Und das Spannungsfeld, oder? Das entwickelt sich und dann am Schluss bannen sie so zusammen, dass sie aufeinander zugehen, für die Kinder zu finden. Und das hat mich berührt, und Kinder berühren Gänge. Und gerade in unserer Zivilisation, wo wir recht viel haben, wird dem dann bewusst, wie das ist im Dschungel und so Bedingungen zu überleben. Und es kommt noch die Umweltkomponente, wo man auch den Amazonas gespürt und sieht, was das für ein Gebiet ist. Also, ich bin da schon fast bei zwischen vier gebe ihm schon fast. Emotional bin ich auf 4,5. Aber es lohnt sich. Die verlorenen Kinder, die Lost Children.
Wo kann man das schauen?
Das ist auf Netflix. Okay. Genau.
Ja, schön.
You.
Und ja, eben, wahre Geschichte, oder? Und Das klingt schon fast wie sonst ein Drei-Buch geschrieben worden, aber ja.
Manchmal schreibt das Leben die grossen drei
Ja,
Bücher.
absolut, ja.
Ja.
Ja, da übernehme ich wieder mit ich mache gerade zwei hintereinander Filme und zwar auch beide auf Netflix, könnt ihr es schauen. Der erste ist Schock, heisst der. Ist eine deutsche Produktion, wo ihr jetzt könnt schauen. Es ist das Regiedebüt von Danny Moschito, der selber auch mitspielt in der Hauptrolle innen als Bruno. Und zwar geht es darum, dass er seine, also er ist Arzt und hat seine Lizenzen verloren. Und jetzt tut er eigentlich so ein bisschen illegal, also nicht eigentlich, er tut illegal, ja, praktizieren, aber so Leute, was brauchen, wo aber kein Geld haben, um den richtigen Arzt zu gehen. Das können Obdachlose sein, aber auch Prostituierte. Und weil er sich dann so ein bisschen in diesem Milieu innen bewegt, wird dann angesprochen, dass er so einem Mafioso soll helfen, der schwer krank ist. Aber das soll natürlich niemand erfahren. Darum, der hat eigentlich genug Geld für zum Arzt gehen, aber das soll niemand erfahren. Und darum wird er dort angeheuert. Das ist so ein bisschen die Geschichte und die Ausgangslage. Und nachher, ja, geht es natürlich dort weiter. Es eskaliert ein bisschen, weil natürlich in diesem ganzen Milieu dort innen ist.
Also Abgründe, die sich dort dezent aufziehen, kann man so sagen oder erwarten.
Ja, wo man natürlich sieht, vor allem auch am Anfang an, oder wo er, ja, wo du ein bisschen mitbekommst, oder wie er da praktiziert, eben so ein bisschen die, ja, halt, sag jetzt mal, Personen, die ein bisschen am Rand von der Gesellschaft stehen, wo er dort hilft, aus eigentlich gut meint damit. Und er braucht ja aber auch so ein bisschen lang, oder, bis es dann wirklich losgeht. Mit dem Film oder mit dem Plot, oder es geht fast ein bisschen zu lang, obwohl der Film selber eigentlich gar nicht so lang geht, 104 Minuten. Und der Dennis Moschito, oder wie auch immer, dass man das nicht ausspricht, ich hoffe, das richtig gesagt, spielt das sehr gut. Dann spielt Anke Engelke mit, wo hier so ein bisschen gewöhnungsbedürftige Rolle innen spielt, weil sie eben in einer seriösen Rolle innen ist und auch nicht so eine Comedy- oder Blödel-Part hat. Aber das macht sie gut, aber es ist so ein bisschen eben ungewohnt. ja, wenn du einfach so ein bisschen andere Rollen von einer Person gewohnt bist. Ist dann am Schluss ein guter Thriller, wo mit euch das, die Spannung dürfte so ein bisschen grösser sein. Der. Und warum dass der Film Schock heisst, ist mir auch nicht so ganz klar geworden, weil so ein bisschen der Schockmoment, den habe ich irgendwie nicht gehabt.
Okay.
Aber
bist nicht geschockt aus ihm raus, so
nein, gesehen. Nein. Da bist du so ein bisschen ein Thriller-Partner.
Ja.
Und ja, also kann man gut schauen. Wenn ich mir 3 Sterne gegeben, ist schaubar. Das könnt ihr machen auf Netflix. Aber es ist jetzt auch nicht eben der Top-Film. Aber sicher, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen wieder mal so ein bisschen andere Produktionen erwähnen. Und wenn schon mal eine deutsche Produktion da am Start ist, auf Netflix, ja, habe ich da gerne reingeschaut. Und nicht nur immer Hollywood, hä?
Ja, voilà. Das ist ja so, wir wollen divers hier abdecken.
Ja, absolut. Und ich gehe eben gerade über auf Netflix, der wird recht gehypt, also gehypt. Es wird viel darüber geredet, so, auch so bei uns, ich sage jetzt mal so, Kritiker Umfeld, wo wir uns ja ein bisschen reinschauen, was die anderen auch meinen zu diesen Filmen. Und darum habe ich den geschaut. Es geht um den Film «His Three Daughters». Eben könnt ihr schauen auf Netflix, ohne kurzen Film, geht 104 Minuten. Und die drei Schwestern, gespielt von der Carrie Coon, der Natasha Lyonne und der Elisabeth Olsen, die kommen zusammen, weil ihr Vater sehr schwer krank ist. Und der hat eigentlich, der lebt in der Wohnung von der Rachel, eben gespielt von der Natasha Lyonne, und sie hat wie jetzt ihre Schwester benachrichtigt, dass es eben dem Vater gar nicht mehr gut geht und dass sie doch sollen kommen, für sich zu verabschieden. Und die drei Schwestern sind so etwas von unterschiedlich, also sie sind in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen drin, sie sind aber auch charakteristisch völlig unterschiedlich. Und nachher ist das hier eigentlich auch ein Kammerspiel, wo die drei Schwestern eigentlich die ganze Zeit in der Wohnung drin sind, wo man sie sieht, und so ein bisschen, müssen miteinander umgehen. Und das gibt ziemlich Kritz da zwischen denen. Und die müssen das irgendwie aber so ein natürlich ruhig angehen und so ein bisschen abspielen auch, weil sie ja nicht weiss, dass der Vater das mitbekommt da noch in den letzten Stunden, dass sie das vielleicht nicht so gut miteinander haben. Probieren das wie soll ich sagen, eben so ein bisschen abzuspielen, aber vielleicht auch so ein bisschen wieder zueinander zu suchen, zu finden. Also wirklich auch sehr schön und gefühlvoller Film, den ihr da auf Netflix könnt anschauen könnt. Du hast vorhin etwas gehört.
Ja, mal interessant, weil ich habe den Trailer auch gesehen, den habe ich auch auf dem Schirm, und ich glaube, wie du sagst, so ein Sozialdrama, psychologisch untermauert, glaube, das ist sicher sicher interessant.
Ja, und die drei Schauspielerinnen, die machen das wirklich wunderbar in ihrer Charakterrolle. Kommt das wirklich, kommt das sehr gut rüber. Die machen das. Hat mir gefallen, Und ich gebe da 3,5 Sterne. Also etwas zwischen schaubar und schaut sich sehr gut. Aber es ist wie immer so ein bisschen gefühlvoller Film, oder? Muss man jetzt so ein bisschen in der Stimmung drin sein, für dass man das schaut. So einen Actionfilm schaut schneller mal irgendwie so ein bisschen weg.
Das stimmt.
Dort ist so ein bisschen, wie es die Idee auch berührt, so ein bisschen, schaust du es nachher.
Emotional gerade drauf.
Ja, genau. Kann sein, dass du halt einfach sagst, ist jetzt nichts gewesen, oder?
Ich glaube, das ist bei mir auch stimmungsabhängig, was ich mir für Filme gerade anschauen möchte oder eben ins Kino gehen. Je nachdem switch ich da auch gerade in der Mood innen, oder? Und manchmal ist es so eine Challenge, dass man sagt, jetzt schaue ich doch mal etwas, was mich ein bisschen herausfordert, oder? Und manchmal ist man ja eher in der seichten Unterhaltung unterwegs und denkt so, okay, vielleicht ist jetzt da gerade nicht so viel drinnen, also gehe ich mal in die. Mit dem Aspekt von seichten Unterhaltung als Überleitung bin ich nämlich auch im Kino und haben mir eigentlich überlegt, was gibt es noch? Und da ich Herr der Ringe trotzdem sehr gut finde und halt ein Fan davon bin, ist da halt Herr der Ringe Schlacht um Rohirrim auf dem Tableau gestanden, und der ist sogar im IMAX gelaufen. Sogar auf der grossen Leinwand bin ich jetzt bei uns da zu Murig in der Region, und einfach denkt ja nichts zu verlieren, mal schauen, wie das ist, der Anime. Also es ist ja wirklich von Warner Brothers Animation Studios unter der Franchise von Lord of the Rings, und der wird ja sehr promoted ein bisschen weit in Amerika und auch in Europa. Und wir haben jetzt nicht gerade die grossen Blockbuster, und sagen wir es mal vorweg, er ist auch nicht wirklich ein Blockbuster. Also ich bin sehr Anime-Fan, wie wir hier auch schon diskutiert haben. Und auch nicht abgeneigten Zeichentrickfilmen oder Animationsfilmen gegenüber. habe ihm eine Chance gegeben und musste sagen, nüchtern, also ein Vorfazit jetzt schon bereits. Er ist weder Fisch noch Vogel, also ist weder Herr der Ringe, noch ist es ein guter Anime. Muss man hier schon gerade unterlegen. Also, aber es wollte die Lore, es geht ja da, um noch den Plot ein bisschen aufzudröseln. Regie hat übrigens der Kenji Kamiyama geführt. Also es hat da die asiatische Einfluss drin, eben vom Animierten. Also es ist wirklich, was der Anime-Touch schon hat. Es spielt der im Königreich bei Rohan, also vor allem um einen König der drumherum. Auch Helms Klamm kommt vor, sprich Helms Deep. Und es ist eigentlich so die Familie um den König, wo der Plot näher gewonnen wird. Also vor allem um die eine Königstochter, die Hera, wo da soll verheiratet werden mit einem anderen, einem Wolf. Und dann ist das so ein Spannungsfeld zwischen Herrschaft und wer übernimmt wie die Herrschaft. Und der Wolf hat noch einen Bezug aus der Kindheit zu der Hera. Und eben der König, der Helm, will das nicht, die Heirat lehnt die auch ab. Und dann passiert noch ein Unfall, in dem, dass er da dem Wolf sein Vater noch killt. Das kann man hier auch schon vorwegnehmen, weil es recht früh passiert. Und der Wolf schwört eine Rache. Also es ist so eine Rachegeschichte, ein bisschen unterlegt mit dem Königshaus, aber man spürt dort bis auf ein paar kleine Sachen, auf eine, sagen Sie jetzt salopp, vom Soundtrack her oder auch von ein paar schüchtern Wesen, eigentlich relativ wenig, was das angeht. Also von Herr der Ringe in dem Sinn. Und das habe ich relativ schade gefunden, weil eben, es nennt sich Herr der Ringe, es will auch dort spielen, eben um Mittelerde, der König von Rohan, Gondor, was auch immer, alles soll eine Rolle spielen. Aber man spürt es zu wenig. Man spürt es weder im Plot, dünkt mich, noch in der Aufmachung her, ist es zu wenig Herr der Ringe, Schluss am Ende. Und es ist aber auch zu wenig gut Anime in dem Sinn, weil der Anime-Standard heute auch hoch ist, also sogar von den Animationen, wenn man davon redet, die wirken zum Teil hölzern sogar, manchmal. Also teilweise besser, teilweise aber wirklich hölzern in der Ausführung. Teilweise schöne Stimmungsbilder hat es ab und zu, kann man ihm zugestehen. Aber jetzt als Fantasy, Adventure, Action, Animationsfilm, bringt er einfach zu wenig. Am Ende geht man raus, ob man jetzt Anime-Fan ist oder Herr der Ringe-Fan ist, und man hat so ein bisschen von beidem nicht viel bekommen. Und
Schade.
das ist so für mich stark ernüchtert für das, dass man hat gefunden hat, mal, okay, Anime kann man eine Chance geben oder Animationsfilme. Das haben etliche besser gemacht, wie wir hier bei Luke mal auch schon besprochen haben. Es gibt wunderschöne Werke. Das gehört nicht dazu. Hier etwa bei 2 bis 2,5 Sternen,
Ui,
also den müsst ihr
ui, ui.
nicht sehen. Es tut mir leid, es ist schade, ich weiss, es ist nicht wirklich gut. Und es macht das IMAX auch nicht besser, leider.
Aber es ist
Also,
wieder schade,
ihr
oder?
spürt
Wo
mich.
man da so ein Franchise, also eine riesen Vorschusslorbeere hat, oder? Und schafft es wieder mal nicht, irgendwie dem gerecht zu werden. Das ist so schade, oder?
Nein, hier haben sie wirklich den Namen gebraucht von Herr der Ringe und für mich, es klingt jetzt ein bisschen drastisch, ein bisschen missbraucht, für das zu promoten, dass es am Schluss so wenig hat rausgeschaut, oder? Da müsste man sich mit mehr Leidenschaft, und das kennt man, das kann man, auch im Animation, Anime-Bereich machen, aber nicht so, leider nicht, storytechnisch zu flach, zu wenig Emotionen und zum Teil schon grenzwertig trashig, also ja, die würde ich Ihnen nicht empfehlen.
Ja, schade, eben schon die Serie, die irgendwie nicht funktioniert richtig, oder? Und jetzt das, ja. Leider, leider.
Gut, Hoffnungsschimmer am Horizont ist ja der Gollum-Film, oder? Dort werden wir dann sehen, ob der Andy Serkins. Da muss ich sagen, halte ich mich dran fest und hoffe, dass das Herr der Ringe-Universum noch irgendwo einen
Ja, sonst
positiven
schaut ihr halt
Push
einfach nochmal
bekommt.
die drei
Die alte
bestehenden,
bewährte.
das machen ja viele um
Oh
Weihnachten
ja,
rum, wo
immer
man
wieder
genau.
wert. Das ist ja so. Also seid ihr sicher gut beraten. Peter Jackson, seine Werke sind Meisterwerke. Die kann man so
Ja.
stehen. Die sind super, mega toll. Sind wir auch dankbar, dass wir die
Und
bekommen
müsst auch ein bisschen umschauen, weil es gibt ja neu so eine Remaster-Version, digital, weiß nicht was, wo ist rausgekommen. Also das könnt ihr natürlich auf DVD kaufen, aber es läuft jetzt auch vereinzelt eben im Kino, wo das wieder so die Gelegenheit gepackt. Und ja, müsst ein bisschen umschauen, vielleicht habt ihr Glück. Und
Hm.
ihr könnt irgendwo noch im Kino schauen, wettet ihr denn überhaupt noch Plätze bekommen, weil ich glaube, das ist schon ziemlich begehrt.
Sehr beliebt,
Genau.
ja.
Also dann schwenke ich über zu einem Film, den ich geschaut habe, der etwa so lang geht wie Herr der Ringe im Originalfilm.
Hat Format.
genau.
Directives. Hui.
Ja, 187 Minuten geht der.
Wow.
Und ich rede von Sterben oder Dying, aber Sterben ist eigentlich richtig, weil es ist eine deutsche Produktion. Und ja, ich nehme es vorweg, also es geht zu lang, der Film. Eigentlich, wenn ich jetzt schon so anfange, geht er zu lang. Aber er ist nicht schlecht, so. Es geht nämlich darum, dass wir hier so ein bisschen ein Familienporträt haben und eigentlich man sieht Eltern und vor allem der Mann, der sehr, sehr schlecht zu Wege ist, ins Heim muss, Demenz hat, und seine Frau, die sich so ein bisschen versucht hat, noch darum zu kümmern. Aber das immer natürlich schwieriger wird, weil der Gesundheitszustand sich rapide verschlechtert. Und wir sehen dann in diesem Film so ein bisschen verschiedene Perspektiven. Also einerseits sehen wir eben die beiden Eltern, respektive so ein bisschen mehr aus der Frau raus. Perspektive die Lissi, gespielt von der Corinna Harfuch. Nachher sehen wir es aus Sicht von vom Sohn, gespielt vom Lars Eidinger, den ihr sicher kennt im deutschen Fernsehen. Immer wieder starke Rollen
Glaubt sehr, ja.
spielt. Und dann kommt noch Tochter, also die Schwester vom Lars Eidinger, wenn ihr so weit, gespielt von der Lilis Strangberg. Und wir sehen es so ein bisschen aus diesen verschiedenen Perspektiven. Es hat so, auch so wie Parts, wo der Film unterteilt ist. Und es ist aber so, ja, wie soll ich sagen, das Verhältnis von dieser Familie ist überhaupt nicht gut. Und das erleben wir dann eigentlich durch. Und eigentlich alles ist eigentlich wirklich wahnsinnig einfach traurig, auch, was wir da sehen. Es ist sehr gefühlskalt, oder? Wo du immer wieder ja, der Kopf schüttelst. Wo so unterschwellig hat es einen gewissen Humor drin. Aber du bist nie so ganz sicher, ist es jetzt. Ja, soll jetzt lachen oder grämen? Also, es ist schon auch wirklich sehr gut der gespielt, oder? Aber die ganze Szene, wie es gemacht ist, weil es ja eben so gefühlskalt überkommt oder überlegst, also eben, ist es jetzt Humor oder kann das wirklich sein, dass jetzt eine Figur so reagiert? Und du bist dir eben nicht sicher, kannst dir vorstellen, dass das so könnte sein. Und das ist eigentlich das, was der Film ausmacht, auch über die ganze Zeit über, oder wo du immer so ein bisschen wieder die Figuren ja, begleitest und ja, auch wieder eben so ein bisschen dir selber wie Gedanken machst, oder? Ja,
Reflektierst
wie
fast auf dich zurück, ein bisschen
ja,
was.
auf dich oder auf deine Familienverhältnisse, die du hast, oder wie also klar geht es näher, der Film heisst ja so, es geht um Sterben, aber es steht eigentlich nicht im Vordergrund, sondern, also klar, es geht doch ein bisschen darum, wie die Familie kommt dann eben so ein bisschen wieder zusammen oder geht der Vater irgendwie besuchen im Altersheim und dort, ja, wie gehst du eben so ein bisschen als Familie miteinander um? Und das machst du halt, wenn irgendwie die Situation vom Tod auch wieder da ist. Aber es geht eigentlich nicht per se jetzt um den Tod oder um das Sterben, sondern eben wie die Familienverhältnisse miteinander
Treffen der da so ein bisschen auf.
Genau, ja. Und das ist eigentlich, ja, eben tief traurig, bedrückend und eben so ein bisschen gefühlskalt und so ein bisschen pessimistisch, der Film halt. Und gleichzeitig ist es halt so ein bisschen, ja, authentisch, wo das da überkommt, oder? Wo halt eben nicht immer nur eine heile Welt ist in diesen Familien, aber auch nicht einen Höllenkrach hat, oder? Wo man halt irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt hat und jeder halt in seinem eigenen Leben drin ist und nicht immer auch noch mit der Familie so wie ja, die ganze Zeit zusammen ist, oder? Selber auch Probleme hat und sich nicht nur um die von jetzt von den Eltern auch noch kann kümmern oder die von der Schwester und so, oder?
Ja.
Ja, und das ist eben, das ist so ein kleines Auf und Ab, eben so ein, wo man nie weiss, soll ich jetzt noch ein bisschen schmunzeln und lachen oder soll ich jetzt gerade vergrämen, weil es so traurig ist. Und das ist das, wo,
Wechselbad.
ja, völlig, aber so ein bisschen auf
Gefühle.
einer, alles so ein bisschen auf einer unschwellige pessimistische Ding, oder? Also es ist nicht.
Ein schwerer Film, wie es du jetzt beschreibst, oder?
Ja,
Also,
das schon,
ja.
oder? Ja.
Ja,
Und ja, da jetzt habe ich heute schon, es zieht sich ein bisschen durch die Folge, oder? Also da muss man bei dem definitiv schwer im Mood drin sein, dass das 3 Stunden durch hast, oder? Aber ja, ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Also schaut sich gut, wenn man sich auf das einlässt. Verstehe aber auch, wenn man eher sagt, das ist jetzt nichts für mich, dann kann ich das gut nachvollziehen. Ja. Ja, aber sonst,
Empfehlung.
ja, Empfehlung. Ja.
Eine schwere.
Könnt ihr auch schauen, könnt ihr streamen, also mieten bei den verschiedenen Anbietern, was da gibt es überall. Ja.
Jo.
Haben wir ein bisschen etwas Fröhliches jetzt?
Ja, da kann ich jetzt eben gerade nicht
Nein,
drauf
das ist eine schwere
schwenken.
Folge.
Vielleicht mal am Ende dann schon vielleicht leicht positiver unterlegt, vielleicht mit einem versöhnlicheren Ausgang eventuell. Nein, es ist der Outrun, auch ein schwieriger Film. Es geht eher um eine alkoholabhängige Frau, um die 30, Rona. Und sie hat dort explizit dem Alkoholismus ist sie verfallen und zeigt dort eigentlich so, was sie umtreibt. Also die Ausgangslage ist eben so zwischen Partyleben in London und mit ihrem Freund, wo sie dort ein recht intensives Partyleben führt. Gespielt wird Rona vor Saoirse Ronan, ist auch ein schwieriger Name, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und ihr Freund ist der Papa Aysedou, spielt da der Dainin. So in der Hauptrolle und dann in der Nebenrolle haben wir noch andere Leute, die jetzt hier in Europa weniger bekannt sind zum Teil. Also mal der David Gedrick als Bouncer Dave oder so. Es gibt dann eben Schauspieler. Der Plot ist, wie gesagt, die Ausgangslage, sie ist alkoholabhängig, verzweifelt und möchte gerne ihr Leben wieder auf die Reihen bekommen. Man verfolgt sie dort, wo sie dann eigentlich zurückgeht, ihre Heimat, auf die Orkney Islands ist es in Schottland und da werden auch gerade ganz klar die schönen Landschaftsbilder einpräsentiert, also der Kontrast zwischen dem Partyleben, das sie hat gehabt, das wird immer so zwischen reingeschnitten, also es ist auch zeitmässig, schwankt man da zwischen hier und jetzt und dem früheren Exzessen mit dem Alkohol, was sie hatte oder gelebt hat und dieser Versuchung nicht kann widerstehen. Und es wird dann auch erklärt, wie sie dem Alkohol verfallen ist und wie da die Beziehung leidet und so. Und was mir einfach extrem ist aufgefallen, ich habe mit ihr gelitten. Weil sie die grosse Abhängigkeit, die Versuchung, nicht zu trinken und dem wollen können, zu widerstehen in dieser Abgeschiedenheit, wo sie sich dann reinbegibt, also eben auf die Orkney Island, zuerst zu ihren Eltern und dann geht sie dann noch weiter weg und noch abgeschiedener, oder? Also es ist eine Reise so in die Einsamkeit, wo sie dann nur noch für sich ist, mit ihrer Sucht konfrontiert wird, oder? Und selbst dort immer noch das Verhältnis zu ihrem Vater, das möchte ich hier nicht komplett aufschlüsseln, wenn ihr den Film noch weit schauen wollt, ist auch
unbedingt.
Mit ein Grund.
Ich sage nichts.
Genau. Wir sagen da noch nicht zu viel für wirklich die und ihr spürt mich, ich bin schon mit drin hier. Es ist ein absolut grandioser Film. Ich habe mit dieser Rona mitgelitten, dass sie einen Alkoholkonsum in den Griff bekommt. Und es ist ein psychologischer Film, es ist ein Drama, es ist sehr auch zugeschnitten auf vielen Ebenen. Auch junges Publikum wird das garantiert ansprechen, weil es ist genau der Tanz zwischen Freiheit, Party, Leben, Drogen, also Alkohol, wenn man das jetzt hier nehmen will, der Missbrauch, Beziehungsgestaltung, wie kann man zusammen Sucht überwinden, ist man genug stark oder fällt man eine Sucht wieder zurück? Und es ist einfach auf allen Ebenen fast durchgehend super gespielt. Vor allem Trona ist mega stark geschrieben. Und da kommt es ja jetzt noch zur Regie. Die Regie ist nämlich von Nora Fingenscheid. Und Nora Fingenscheid hat von mir aus gesehen auch einen grandiosen Film gemacht. Ich weiss es nicht, Moski. Systemsprenger, ist dir das ein Begriff?
Ja, aber ich habe eben noch nicht gesehen. Da habe ich auf meiner Watchlist.
Genau, was in einem anderen Kontext ist, mit einem Mädchen, der Probleme hat, einem Jungen, der ein Schulproblem hat. Also, ich sage euch so viel. Nora Fingenscheid, ich finde, sie hat Drama, kann sie extrem gut. Also, eben,
ohne
die Reise. Ja.
Regisseurin, gell?
Genau, ja. Das ist ja so. Und da sieht man wieder mal, da sind wir jetzt wieder halt bei schweren Kosten. In dem Sinn, Deutsche können das. Drama, Substanz, Psychologie, das liegt den deutschen Filmemachern, den Regisseuren und auch den Protagonisten zum Teil, jetzt hier sind es mehr englisch-schottische Protagonisten, liegt der Regie auf jeden Fall. Und ich mache hier einen Shoutout an den Outrun, er läuft sogar noch im Kino. Ein nicht einfacher Film, spannender Film, ein schöner Film, aufnahmetechnisch, aber auch sehr emotional, geht ungefähr 2 Stunden. Geht nicht da. Er ist wirklich gut. Er ist super. Ich gebe dem, ich hole so raus, und das mache ich echt wenig. Ich gebe ihm ein 5.
Oh wow.
Ich gebe dem Film ein 5, weil er mich persönlich sehr, sehr bewegt hat. Sehr. Und auf IMDb hat er knapp ein 6,9 in der 10er-Wertung. Der Film ist für mich, du spürst es, Moski. Das gebe ich hier fast nie, aber er hat mich bewegt. Und zwar auf eine sehr emotionale Art.
Ja. Also das ist unbedingt ein Film für mich. Also das habe ich schon gewusst, wo ich da sonst gelesen habe, um was es geht. Und natürlich auch mit der Saoirse Ronan, die auch bei Lady Bird sehr gut gespielt hat.
Genau, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Genau, sie ist Schauspielerin.
Und darum ist das unbedingt ein Film für mich. Und du tust mir jetzt das noch doppelt oder dreifach bestätigen, oder?
Es ist eine persönliche Wertung hier. Also,
ja, du weißt ja, was ich da jemanden für Filme schaue oder davor schwärme. Ja. Und darum, ja, den werde ich unbedingt schauen, hoffen. Vielleicht klappt es noch, für dass ich den im Kino schauen kann. Und der ist weit, weit oben in meiner Watchlist und da freue mich drauf.
Genau. Also Leute, der Outrun, eine absolute Empfehlung hier im Schaumal von meiner Seite fangs.
Ja, dann mache ich noch den Abschluss. Der wird aber nicht irgendwie fröhlicher mit dem Film, den ich jetzt vorstelle. Jetzt haben wir alles ein bisschen schwere Kost gehabt und der geht auch so ein bisschen da rein. Nicht klein, er geht wirklich definitiv rein. Ich rede von Io Capitano, wo es darum geht, dass zwei Senegalese, gespielt vom Saidou Sarr und vom Mustapha Fall, zwei Jungschauspieler, und die wollen vom Senegal flüchten auf Europa, auf Italien genauer gesagt. Und es ist eine fiktive Geschichte, das ist nicht irgendwie eine Dokumentation oder so, oder eine wahre Geschichte, es ist fiktiv, aber es könnte ganz so gut eine wahre Geschichte sein. Wir erleben sie, also zuerst sehen wir es ein bisschen in Senegal. Man geht eigentlich nicht so darauf ein, was Senegal sonst für Probleme hat, jetzt als Land, aber dass die zwei Jungen dort unzufrieden sind und eben auf Italien wollen und in Europa so die grosse Hoffnung sehen, dass es dort alles besser wird, und man begibt sich dann mit diesen zwei auf die Reise, wie sie da zu den Menschenhändlern quasi gehen oder Verschiffer, die da viel Geld wollen, wie sie durch die Sahara durchgehen und dann eben am Schluss so ein bisschen auf das Meer raus, für eben auf Italien zu kommen und was sie da alles erleben und müssen erleben. In diesen verschiedenen Stationen, das sehen wir alles da, das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht verraten. Aber neben den grossen Hindernissen, die die zwei da durchleben, ist es so ein Film voller Hoffnung auch immer. Also es ist sehr, ja, ich weiß gar nicht, es ist zwar eine tragische Geschichte, aber mir erlebt immer eben die Hoffnung, die sie in sich haben. Und das ist so ein bisschen die Freude auch, die du wie mit ihnen hast. Oder,
ja.
Darum ist es, ist es zwar tragisch, aber gleichwohl auch nicht. Oder? Weil so ein bisschen die, ja, Hoffnung ist auch etwas Schönes. Oder, und das tust du so ein bisschen wie mittragen. Und das ist so ein bisschen das Schöne eigentlich an diesem ganzen Film. Und
das ist unter der...
Ja.
Sorry, dass ich da schnell nachhaken muss, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Und eben unter dieser Tragie, wie du sagst, trägt eben der positive Aspekt jetzt der Tonalität doch ein bisschen aufwärts. Dem Drama in.
Ja, genau. Einfach die Hoffnung, die sie haben, die sie vorantreibt. Oder so ein bisschen die, die positiven Vibes, die die eben vorwärts treiben. Das erlebst du, oder mir ist es zumindest so gegangen, als Zuschauer, oder? Und darum hast du dann nicht die Schwere dabei, oder? Wie jetzt bei Sterben, wo ich vorhin erzählt habe.
Ja, sondern
du hast hier immer so ein bisschen die positive Hoffnung, und das dreht so ein bisschen mit, und das tut so ein bisschen die positive Emotionen auch für holen. Und das ist, das finde ich wirklich zuerst schön an diesem Film. Und dazu kommt noch, dass es eindrückliche Kameraarbeiten hat. Also auch gerade, in der Sahara, in dieser Wüste, die Weite drin hast, aber auch näher zum Teil an den Personen bist. Und ja, das ist wirklich, also mir hat es sehr gut gefallen, der Film. Es ist auch ein wichtiger Film, finde ich. Dass man das sieht. Und eben ohne, dass er da auf politische Sachen und so eingeht. Oder? Und das kann man dem Film vielleicht dafür haben, als Kritik, oder? Dass er das nicht macht. Aber ich finde, es braucht es eben auch nicht. Oder? Also,
steht für sich, so in der Tonalität,
ja,
der Mensch sein. So.
Genau. Und weil für das, ich habe das Gefühl, das wäre auch zu viel gewesen, das da hier noch reinzupacken, oder?
Ja, wäre auch zu aufgeladen vielleicht, ja.
Ja, genau, und dann hätte es vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, oder? Weil das ganze politische Bild, das kannst du sonst selber machen, oder für das sind andere Gefäße auch noch da, und hier ist echt schön, dass du eben die menschliche Geschichte von diesen zwei Jugendlichen da erlebst, wie sie wie sie sich eben auf die Reise begeben und hoffen, dass sie dann irgendwann in Italien ankommen. Also das, eine grosse Empfehlung. Ich gebe mir jetzt nicht ganz die 5 Sterne, wie du das vorhin hast gemacht. Ich gebe 4, schaut sich gut, aber ja, das ist immer noch sehr gut und ja, eben Empfehlung könnt ihr jetzt auch schon schauen in den Streamings mieten. Genau.
Ja, dann ja. Gut. Dann haben wir da zwar eine kleine tragische Schlusssequenz eingeschoben, aber ihr merkt, hier war viel Qualität drin in diesen tragischen Werk vielleicht, aber nichtsdestotrotz, eben, wenn man Mut hat, sich dem zu widmen, ist es sich wert.
Absolut, glaub, darum, so wir haben ja jetzt genug gemobbt, so da über die Hollywood und Superstar Filme, die einfach nicht gut rauskommen, die ja jetzt auch wieder 2, 3 im Kino laufen, oder die unterirdische Kritiken haben. Und darum tun wir hier ein paar Filme empfehlen, und ihr, ja, die eben ja, andere Qualitäten haben und nicht immer zu riesen Budget muss haben. Und ja, lasst euch auf das ein, wenn ihr mögt.
Absolut, absolut. Filme mit Substanz sind gefragt, Filme mit Inhalten, ob es Action ist oder nicht, aber ich denke, das ist sicher unsere Empfehlung an euch. Ja, wie es der Mosk jetzt hier gesagt hat, nehmt euch das vielleicht an, ja.
Gut, dann sind wir fertig. Wir machen noch eine kleine Vorschau, gell? Weil wir haben die 2 Folgen geplant, wo ich mich schon das ganze Jahr drauf freue.
Wird super.
Wird super, gell?
Wird spannend.
Folgen noch 2 Podcast. Schau mal Folgen von uns, nämlich Jahresrückblick, die besten Serien und die besten Filme, die jetzt da Ende Jahr noch rauskommen. Aber bis es dann soweit ist, ich mich verabschieden. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, schöne Festtage, genießt es mit euren Liebsten. Vielleicht habt ihr gleich noch Zeit, den einen oder anderen Film zu schauen, den wir erzählt haben. Aber ja, schöne Weihnachten und bis gleich zu den Top-Filmen und Serien.
Yes. Ja, auch von mir. Hey, es wäre Merry Christmas hier raus und habt es gut und lasst euch überraschen im Kino, auch nebenseits, und habt es gut. Du lasst es gleich wieder mal rein hier bei uns im Schaumal-Format und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss zusammen.